Man kann hier mit genug Mut, genug Energie und ja, zugegeben auch etwas Glück und etwas Frechheit wirklich Neues aufbauen. Und solche Freiheit, solcher Gestaltungsspielraum, das ist wirklich eine Ausnahme, nicht nur in Behörden, sondern auch in großen Teilen der freien Wirtschaft.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Was haben Quantenphysik, künstliche Intelligenz und eine deutsche Sicherheitsbehörde miteinander zu tun? Eine ganze Menge, wie meine heutige Gästin unter Beweis stellen wird. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. Meine Gästin Franziska Öhl hat in München und London Quantenphysik studiert, anschließend in der IT-Beratung gearbeitet und ist seit Ende 2019 bei der CITES, der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Dort leitet sie heute eine Organisationseinheit zum Thema vertrauenswürdige KI und das in Teilzeit als Mutter eines zweijährigen Kindes. Mich interessiert, was vertrauenswürdige KI in diesem Kontext bedeutet, wie CITES technologische Entwicklung frühzeitig erkennt und verantwortungsvoll begleitet. Und natürlich soll es um Franziskas Karriereweg gehen und Führung in Teilzeit und um die Frage, warum der öffentliche Dienst als innovativer und familienfreundlicher Arbeitgeber häufig unterschätzt wird. Herzlich willkommen, Franziska. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank, Constanze. Ich freue mich auf den Podcast.
Wir haben uns ganz viel vorgenommen. Ich habe es ja gerade schon angeteased. Bevor wir das aber machen, habe ich noch so eine kleine Rubrik zum Kennenlernen, zum Warmwerden. Ein paar kurze Fragen für dich vorbereitet. Die Fantastischen Vier. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Lunchbreak. Was ist dein perfektes Mittagspausenszenario?
In einer perfekten Mittagspause ist mein ganzes Team da und wir sprechen nicht über Dienstliches, sondern ein Kollege erzählt uns ganz begeistert von Raketentriebwerken.
Das klingt aufregend. Fails forward. Aus welchem beruflichen Fehler hast du besonders viel gelernt?
Oh, ich bin mal bei der CITES haarscharf an einem Datenschutzvorfall vorbeigeschrammt.
Ui.
Ich habe daraus drei Dinge gelernt.
Aha.
Erstens, unfassbare doofe Fehler passieren wirklich jedem. Das heißt insbesondere auch mir. Zweitens, es ist menschlich, dass man im ersten Moment einfach nur hofft, dass man alles unter dem Teppich kehren kann. Aber drittens, wenn man diesen Impuls überwindet, den Fehler offen zugibt und sich an die Zuständigen wendet, ist es gar nicht so schlimm, wie man zuerst mal dachte.
Aha-Moment. Welche Erkenntnis hat deine Sicht auf Arbeit, Karriere oder Führung zuletzt verändert?
Du hattest es beim Intro ja schon erwähnt. Ich bin vor 2 Jahren Mutter geworden und das hat mir sehr geholfen, klar zu erkennen, was wirklich wichtig ist und was vielleicht doch nicht so wichtig ist.
Mhm. Out of office. Womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit?
Am liebsten habe ich einfach mal Zeit, die nicht schon vor To-Dos überquillt. Zeit, die ich mit meinem Mann und meiner 2-jährigen Tochter verbringen kann. Was wir dann genau machen, ist zweitrangig.
Vielen Dank für diesen schönen Einblick, für diesen ehrlichen Einblick. Das war, glaube ich, ganz wichtig, dich auch schon mal so ein bisschen als Person kennenzulernen. Und jetzt können wir zum Interview übergehen. Ich habe es ja gerade auch schon so ein bisschen verraten. Du hast eine sehr spannende Karriere, einen sehr spannenden Karriereweg. Skizziere mir den doch mal bitte noch mal etwas genauer. Ja, mit Blick auf deine akademische und berufliche Laufbahn und deinem Einstieg bei der CITES.
Ich habe in München und am Imperial College London Physik studiert, weil ich verstehen wollte, wie unsere Welt tickt. Mich haben damals besonders die eher realitätsfernen Themen wie Quantenphysik und Quantum Computing beschäftigt. Heutzutage glaubt man das nicht mehr, aber damals war das wirklich noch eher ein Nischenthema. Ich habe jedoch schnell gemerkt, dass ich einfach nicht der Typ für eine akademische Karriere bin, weil ich keine Lust hatte, mich 5 Jahre mit einem Thema zu beschäftigen, was am Ende eine Handvoll Menschen auf der ganzen Welt interessiert.
Ja.
Ich wollte immer schon, dass die Ergebnisse meiner Arbeit auch in der Realität etwas bewirken. Entsprechend habe ich mich gegen eine Promotion entschieden. Das ist in der Physik tatsächlich eher ungewöhnlich. sondern bin nach meinem Master in eine kleine IT-Beratung eingestiegen. Mhm. Beratung war eigentlich die Branche, die ich für mich komplett ausgeschlossen hatte. Mhm. Aber das Leben kommt eben manchmal anders, als man das so denkt.
Ja. Yeah.
Im Rückblick war die Zeit in der Beratung aber sehr hilfreich, weil es eigentlich nochmal 3 Jahre Ausbildung waren. Hm. Ich habe sehr viele verschiedene IT-Projekte in unterschiedlichsten Branchen gesehen, habe alles von Software-Test, Requirements, Engineering, Programmmanagement mal gemacht. Da sammelt man einfach sehr viel Erfahrung in der Breite.
Hm.
Nach 3 Jahren hat es mir aber wirklich gereicht, kann man so deutlich sagen.
Mhm.
Einerseits war es das ständige Reisen, was doch über die Zeit einen sehr beansprucht. Aber zweitens war es vor allem die Tatsache, dass man als Beraterin immer die Externe ist und auch bleibt.
Hm.
Egal wie viel Herzblut man in ein Projekt steckt, man gehört nie wirklich dazu. Mhm. Man übernimmt nie wirklich Verantwortung für ein Vorhaben.
Mhm.
Deswegen habe ich mich dann genau auf die Suche nach einer Stelle gemacht, in der ich diese Verantwortung übernehmen kann, Verantwortung für ein sinnvolles Thema.
Mhm.
Dann bin ich auf die CITES gestoßen.
Mhm.
Und jetzt bin ich seit bald 7 Jahren hier, weil es mir einfach Spaß macht.
Diese lange Betriebszugehörigkeit spricht sehr dafür, dass dich deine Arbeit und die Themen, mit denen sich die CITES beschäftigt, begeistern. Was hat dich an der damals noch jungen Behörde und ihrem Auftrag besonders gereizt?
Es waren vor allem 2 Aspekte.
Mhm.
Erstens war es, wie schon von dir genannt, der Auftrag.
Mhm.
Mir hat sofort eingeleuchtet, dass es sinnvoll ist, Sicherheitsbehörden in der zunehmend komplexeren digitalen Welt zu unterstützen und vor allem dabei zu unterstützen, dass sie ihre Handlungsfähigkeit bewahren können, auch wenn diese Welt sich so schnell entwickelt.
Mhm.
Der 2. Aspekt war, dass ich den Eindruck einer jungen Behörde in Aufbruchsstimmung hatte.
Mhm.
Einer Behörde, in der die Leute wirklich arbeiten, weil sie Freude an ihrer Arbeit haben.
Mhm.
Eine Behörde, in der man die Möglichkeit hat, wirklich Neues aufzubauen. 2 Aspekte haben sich bestätigt in meinen bald 7 Jahren bei der CITES. Und für mich ganz besonders, weil ich eben seit einigen Jahren die Möglichkeit bekommen habe, bei der CITES das Thema vertrauenswürdige KI und auch ein Team dazu aufzubauen.
In dieser doch schon etwas längeren, beträchtlichen Zeit bei der CITES hast du auch schon mehrere Rollen übernehmen dürfen. Welche Station oder welche Erfahrung hat diesen beruflichen Weg am stärksten geprägt? Gibt es da so Momente, die dir da als erstes ins Gedächtnis kommen?
Ich denke, das ist tatsächlich meine aktuelle Rolle.
Aha.
Ich leite seit Frühjahr 2022 eine Organisationseinheit im Themenfeld vertrauenswürdige KI. Als ich 2022 mit diesem Thema begonnen habe, hatte ich eine Idee, aber ich hatte kein Team.
Mhm.
Ich hatte kein Angebot für die Sicherheitsbehörden.
Mhm.
Im Rückblick muss ich auch zugeben, dass ich auch bei Weitem keine ausreichenden Fachkenntnisse hatte.
Okay.
Also eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Ja, und auf dieser grünen Wiese habe ich ein Team aufgebaut und gemeinsam mit meinem Team ein Angebot für die Sicherheitsbehörden geschaffen, das inzwischen sehr gut angenommen ist und die Aspekte vertrauenswürdige KI, KI-Regulierung, KI-Standardisierung in unterschiedlichsten Dimensionen abbildet. Das war einerseits fachlich sehr, sehr spannend. Zugleich war diese Rolle auch meine erste echte Führungsposition mit Personalverantwortung. Ich war damals so naiv, dass ich noch dachte, na ja, ich habe ja jahrelang Projektmanagement gemacht, so anders kann das schon nicht sein.
Turns out.
Im Rückblick, ja, genau, turns out, der Sprung zu echter Führungsverantwortung ist doch etwas größer, als man erstmal denkt.
Ja.
Und ich bin meinem Team wirklich sehr dankbar, dass wir gemeinsam wachsen durften und dass mir auch sehr viele Fehler verziehen wurden.
Mhm.
Ja, wenn ich das so zusammenfasse, finde ich, dass diese Erfahrung einen ganz besonderen Aspekt der CITES zeigt. Man kann hier mit genug Mut, genug Energie und ja, zugegeben auch etwas Glück und etwas Frechheit wirklich Neues aufbauen. Und solche Freiheit, solcher Gestaltungsspielraum, das ist wirklich eine Ausnahme, nicht nur in Behörden, sondern auch in großen Teilen der freien Wirtschaft.
Lass uns mal diesen Begriff der vertrauenswürdigen KI etwas entpacken. Was bedeutet das tatsächlich in der Praxis?
Vertrauenswürdige KI bezeichnet KI-Systeme, die vertrauenswürdig entwickelt und eingesetzt werden. Das heißt so, dass Menschen ihnen tatsächlich vertrauen können, sich auf sie verlassen können. Ganz wichtig ist dabei dieser Zweiklang von entwickelt und eingesetzt. Ein KI-System kann wirklich perfekt qualitätsgesichert entwickelt werden, kann alle Metriken in Tests super gut erfüllen. Wenn die Menschen, die mit dem KI-System interagieren, das KI-System nicht verstehen, seine Ergebnisse nicht richtig interpretieren können, sich fälschlicherweise auf das KI-System verlassen oder hoffentlich nicht, dieses sogar ohne menschliche Aufsicht kritische Entscheidungen treffen lassen, dann ist das KI-System nicht vertrauenswürdig, egal wie gut es technisch gemacht ist. Das bedeutet eben auch, dass vertrauenswürdige KI wirklich eine riesige Bandbreite von Themen umfasst. Ja, natürlich die technische Qualität des Systems, aber eben auch die Frage, in welche Prozesse das KI-System eingebettet ist und wer mit ihm in welcher Form interagiert. Es gibt inzwischen auch einen gesetzlichen Rahmen für KI-Systeme, nämlich die KI-Verordnung der EU, die 2024 in Kraft getreten ist und die sicher viele HörerInnen kennen.
Den EU-AI-Act?
Genau, den AI-Act, ganz genau. Und der AI-Act oder zu Deutsch die KI-Verordnung reguliert KI-Systeme basierend auf einem risikobasierten Ansatz und wird aktuell noch weiter ergänzt um Standards, Leitlinien und weitere Dokumente. Das sind genau alles Themen, die wir auch in meinem Team intensiv bearbeiten, um das Thema vertrauenswürdige KI in Gänze zu durchdringen.
Warum ist denn vertrauenswürdige KI gerade in Sicherheitsbehörden so essentiell?
Vertrauenswürdige KI ist für Sicherheitsbehörden so wichtig, da Fehlentscheidungen bei Sicherheitsbehörden besonders gravierende Folgen haben können. Denn Sicherheitsbehörden dürfen Grundrechtseingriffe vornehmen. Was ist beispielsweise, wenn ich von einem KI-System fälschlicherweise als Straftäterin oder als gesuchte Terroristin identifiziert werde und dann die Polizei bei mir auftaucht und mich festnimmt? Das ist leider kein hypothetisches Beispiel. In den USA ist genau ein solcher Fall 2020 geschehen. Besonders pikant an dem Fall war, dass es sich damals um eine dunkelhäutige Person handelte, die falsch identifiziert wurde von der KI. Und zu dem Zeitpunkt war eigentlich längst bekannt, dass die biometrische Gesichtserkennung für dunkelhäutige Personen weniger zuverlässig ist, weil diese in den Trainingsdaten unterrepräsentiert waren. Trotzdem hat die zuständige Sicherheitsbehörde den Treffer der KI nicht sorgfältig genug von einem Menschen überprüfen lassen. Das führt uns auch gleich zu einem zweiten Problem, was man auch in diesem Beispiel sieht. KI-Systeme haben oft einen Bias. Ja, sie diskriminieren zum Beispiel unterrepräsentierte Gruppen oder reproduzieren schlicht die menschlichen Vorurteile aus ihren Trainingsdaten. Solche Verzerrungen kann ich vielleicht akzeptieren, wenn ich Privat-KI nutze für irgendwelche lustigen Spielereien, irgendwelche Fotos von Nashörnern auf Fahrrädern generiere oder irgendwas in der Art. Für Sicherheitsbehörden ist das natürlich absolut inakzeptabel. Sicherheitsbehörden haben den Anspruch, aber auch die gesetzliche Verpflichtung, fair und diskriminierungsfrei zu handeln. Das führt uns auch zum letzten Aspekt. Fehler oder Diskriminierung, die auf KI-Systeme zurückgehen, erschüttern natürlich auch das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden. Und damit auch das Vertrauen in den Staat. Dieses Vertrauen ist aber die Grundlage für unsere demokratische und liberale Gesellschaft und entsprechend unbedingt schützenswert. Genau dieser Verantwortung sind sich nach meiner Erfahrung auch Sicherheitsbehörden sehr bewusst. Und genau deswegen nehmen sie das Thema vertrauenswürdige KI so ernst.
Ja, vielen Dank, dass du uns diese gesellschaftliche Tragweite einmal so ganz deutlich gemacht hast. Als du dieses Beispiel gerade beschrieben hast, habe ich direkt ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil es ist ja eben dann so nah und Realität könnte es für so viele von uns werden. Was können denn Sicherheitsbehörden tun, um KI-Systeme vertrauenswürdig zu entwickeln und einzusetzen?
Also im ersten Schritt sollten Sicherheitsbehörden und übrigens nicht nur Sicherheitsbehörden, sondern auch Unternehmen, die KI einsetzen, erst einmal herausfinden, ob sie KI-Systeme bei sich einsetzen und wenn ja, welche.
Ja.
Das klingt nach einer sehr einfachen Frage, aber frag mal einen Juristen und eine Technikerin, was ein KI-System ist. Man hat vermutlich nicht nur zwei, sondern drei Definitionen. Es gibt eine gesetzliche Definition in der KI-Verordnung der EU, aber auch die ist für Laien nicht sonderlich zugänglich. Die ist nicht leicht verständlich.
Könnte man sich ja von der KI erklären lassen, oder?
Ja, tatsächlich kann man da durchaus KI als Unterstützung verwenden, um sich das auslegen zu lassen. Ich würde allerdings eine KI jetzt nicht nach verbindlichen Rechtsgutachten oder sowas fragen.
Richtig.
Davon würde ich dringend abraten.
Okay.
Ja, wenn ich diese erste Frage geklärt habe, habe ich eigentlich KI-Systeme bei mir im Haus, ist die nächste Frage, wie riskant sind sie?
Mhm.
Und zwar riskant in Bezug auf Grundrechte, Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit. Systeme mit einem unvertretbaren Risiko dürften in der EU gar nicht auf den Markt gebracht werden. Das klassische Beispiel, das sicher auch viele von euch kennen, ist Social Scoring. Systeme mit einem hohen Risiko, und dazu zählen eben auch einige relevante Anwendungsfälle der Sicherheitsbehörden, die dürfen zwar eingesetzt werden, müssen aber sehr hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. Dann folgt die dritte Frage, nämlich die Frage, in welcher Rolle setze ich eigentlich das KI-System ein? Ich denke, es dürfte klar sein, wenn ich selbst ein KI-System from scratch entwickle, muss ich sehr viel höhere Anforderungen erfüllen, als wenn ich das nur von der Stange nutze.
Ja.
Sicherheitsbehörden, aber auch viele Unternehmen befinden sich so ein bisschen zwischen diesen beiden Extremen. Sie nutzen zwar Systeme, Modelle von externen Anbietern, aber passen diese umfassend auf ihren konkreten Anwendungsfall an. Im Falle der Sicherheitsbehörden trainieren sie sie vielleicht auch mit sensiblen operativen Daten nach, die niemals die Behörde verlassen dürfen. Ja, und wenn ich diese drei Fragen jetzt beantwortet habe, also habe ich eigentlich ein KI-System, wie riskant ist es und in welcher Rolle setze ich es ein, dann beginnt die eigentliche Arbeit, nämlich die Anforderungen der KI-Verordnung entlang des gesamten Lebenszyklus umzusetzen. Und da geht es um Dinge wie Datenmanagement, Qualitätsmanagement, Cybersicherheit, Robustheit, menschliche Aufsicht, Punkt. Ich würde es jetzt nicht weiter aus, sonst reden wir heute noch sehr, sehr lange. Nur ein Satz dazu noch.
Ja.
Genau hier setzt mein Team an. Wir unterstützen die Sicherheitsbehörden, in diesem Themendschungel durchzublicken.
Dabei wird ja eben schon auch ganz deutlich, dass die Relevanz dieses Themas immer weiter steigt und auch sicherlich euer Team immer weiter wächst. Welche Kompetenzen und beruflichen Hintergründe braucht denn eure Arbeit? Also muss man dafür auch dringend einen IT-Background haben? Welche, ja, Fähigkeiten braucht man?
Wie du schon gerade schön gesagt hast, ist ja eine große Bandbreite von Themen, die wir abdecken. Entsprechend ja. Es gibt Rollen, bei denen ein technischer Background, ein sehr tiefes Verständnis von KI, am besten sogar ganz praktische Erfahrung mit der Implementierung von KI-Systemen wirklich hilfreich ist. Aber wir brauchen natürlich auch andere Profile. Wir brauchen zum Beispiel Personen, die bereit sind, sich in der Tiefe, im Detail mit KI-Regulierung, mit KI-Standardisierung zu beschäftigen und die auch in der Lage sind, solche komplexen juristischen, regulatorischen Vorgaben TechnikerInnen verständlich zu machen. Und zuletzt, das muss ich gerade als Projektmanagerin immer erwähnen, braucht man auch die Personen, die so gerne übersehen werden, aber dies braucht, damit ein Team reibungslos funktioniert. Nämlich die Organisationstalente, die im Hintergrund die Fäden zusammenhalten. Diese Bandbreite spiegelt sich auch in den Stellenausschreibungen wieder, nicht nur bei meinem Team, sondern bei der CITES insgesamt. Wir suchen, glaube ich, von VerwaltungsexpertInnen über ProjektmanagerInnen bis zu TechnikspezialistInnen wirklich alles. Also schaut auch gerne mal auf unsere Website. Bei uns sind eigentlich immer spannende Stellen ausgeschrieben.
Die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, um den HörerInnen den Zugang nochmal zu erleichtern. Und einige, vielleicht nicht unsere HörerInnen, mal gucken, verbinden mit Behörden auch leider immer noch feste Routinen, lange Prozesse und ja, vielleicht eher Innovationsträgheit. Mhm. Stimmt das?
Ich würde sagen, ja und nein. Mhm. Beginnen wir vielleicht mit dem Ja. In Behörden gehen manche Dinge etwas langsamer. Es gibt viele Prozesse. Wir haben zahlreiche Gremien wie Gleichstellungsbeauftragte, den Personalrat, die man vielleicht aus der freien Wirtschaft nicht so kennt. Mhm. Aber genau diese Strukturen haben auch den Vorteil, dass viele Dinge, zum Beispiel in Bezug auf Gleichstellung, in Bezug auf Diskriminierungsfreiheit, in Bezug auf Rechtssicherheit, deutlich fairer und zuverlässiger laufen als anderswo. Mhm. Zudem möchte ich nochmal betonen, dass Prozesse und Routinen nicht per se schlecht sind. Denn genau sie geben uns die Stabilität, die wir brauchen, dass wir den Kopf frei haben, um dann wirklich coole, kreative Sachen zu machen.
Ja.
Ich würde das auch gerne an einem Beispiel aus dem Behördenalltag illustrieren, das so gerne belächelt wird, nämlich die Akte und die Aktenführung.
Ja, sehr gerne.
Ja, ja, auch bei der CITES müssen wir Akten führen. Aber um gleich mit dem ersten Vorteil aufzuräumen, keine Papierakten, sondern alles digital. Mhm. Und zweitens, ja, ordentliche Akte zu führen ist einiges an Aufwand. Aber im Alltag spart das richtig viel Zeit, weil ich alle wichtigen Vorgänge in der Akte wieder in strukturierter Form finde, mhm, und nicht mein unzuverlässiges Gehirn befragen muss, wenn ich mich an Dinge nicht mehr erinnere. Mhm. So viel zum Ja, dann zum Nein. Nein, Behörden sind nicht grundsätzlich langweilig und nicht innovativ. Mhm. Und für die CITES gilt das schon gar nicht. Okay, wir werden nicht das nächste ChatGPT entwickeln. Spoiler, das werden aber auch die allermeisten Unternehmen nicht machen. Mhm. Aber wir sorgen dafür, dass Sicherheitsbehörden neueste Technologien schnellstmöglich einsetzen können, sinnvoll einsetzen können, innovativ einsetzen können. Mhm. Und das ganz besondere auch im KI-Bereich. Wir bleiben als CITES an aktuellen Trends dran. Wir haben den Anspruch, diese rasch in Produkte zu übersetzen. Mhm. Und man muss auch sagen, selbst unsere technische Ausstattung, unsere Recheninfrastruktur kann sich echt sehen lassen. Also müssen wir uns auch nicht verstecken. Mhm. Und während wir an diesen coolen Themen arbeiten, bekommen wir auch noch Einblicke hinter die Kulissen von Sicherheitsbehörden, die viele andere Menschen nicht bekommen. Das ist schon ein sehr gutes Gesamtpaket. Mhm. Zuletzt möchte ich auch gerade nach meiner Erfahrung der freien Wirtschaft noch einen Aspekt hervorheben.
Ja.
In einer Behörde müssen wir nicht gewinnorientiert arbeiten. Mhm. Wir sind nicht ausgerichtet auf kurzfristige Quartalsziele. Anders formuliert, wir verkaufen nichts. Mhm. Entsprechend können wir den Fokus wirklich darauf legen, was brauchen die Sicherheitsbehörden? Wir können langfristig denken, nicht nur bis zum nächsten Quartalsende. Und genau das merkt man eben alltäglich. Die Dichte an sinnlosen Management-Buzzwords ist relativ gering. Dafür kann ich beim Kaffee mit Menschen diskutieren, die wirklich Bescheid wissen, die sich echt mit den neuesten KI-Modellen auskennen oder auch mit Raketentriebwerken.
Franziska, du bist Mutter und leitest deine Organisationseinheit deshalb inzwischen in Teilzeit. Vielleicht haben unsere HörerInnen deine Tochter auch im Hintergrund hören können. Sie hat jetzt auch vielleicht mit ihrer Stimme eine kleine Rolle in unserem Podcast gefunden. Ich finde das ganz bezaubernd. Wie organisierst du Führung und Verantwortung in diesem komplexen Verhältnis, unter diesen Bedingungen? Wie gelingt dir das? Außer jetzt gerade ausblenden zu müssen, dass sie vielleicht was von dir wollte.
Ja, vor allem muss man sich jeden Tag wieder neu organisieren. Eltern werden das kennen. Aber beginnen wir von vorne. Zunächst ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich überhaupt Führungskraft in Teilzeit mit einem kleinen Kind sein kann. Mhm. In ganz vielen anderen Organisationen wäre ich nach der Elternzeit nicht in meine Position zurückgekehrt, sondern da wäre eine andere Person, in vielen Fällen ein Mann, an meinem Schreibtisch gesessen.
Mhm. Ja.
Das geht bei uns, bei der CITES nicht. Bei uns ist selbstverständlich, dass Personen, egal welchen Geschlechts, nicht wegen Elternzeit und Teilzeit benachteiligt werden.
Mhm.
Damit das im Alltag funktioniert, braucht es aber natürlich viel mehr als nur die grundsätzliche Möglichkeit.
Mhm, ja.
Der erste Punkt ist Flexibilität. Müsste ich jeden Tag ins Büro pendeln? Müsste ich ganz fixe Arbeitszeiten einhalten? Wäre das nicht möglich? Morgen sagt die Kita, wir machen heute früher zu. Da muss man zum Kinderarzt und der vergibt selten Termine nach 18 Uhr. Da muss man sich irgendwie organisieren. Und solche Flexibilität ist bei der CITES zum Glück selbstverständlich. Als Führungskraft muss ich natürlich auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass diese Flexibilität, die ich benötige, nicht auf dem Rücken meines Teams ausgetragen wird. Dass wir also uns regelmäßig persönlich sehen, gut informiert sind, produktiv zusammenarbeiten. Das Zweite, was so wichtig ist, ist Verständnis von Vorgesetzten, von KollegInnen, aber natürlich ganz besonders von meinem Team, dass ja meine Teilzeit, meine Flexibilität, die ich zum Teil brauche, auch auffangen muss und kompetent vertreten muss. Drittens muss man sagen, muss man sehr an sich selbst arbeiten. Ich musste einfach überdenken, was sind wirklich meine Prioritäten? Was muss wirklich ich als Person selbst machen? Was muss wirklich ich kontrollieren und freigeben? Was können nicht vielleicht meine Mitarbeitenden sowieso viel besser selbst?
Okay.
Das bedeutet, dass man wirklich gezielt Kontrolle abgeben muss und auch vielleicht Themen, die man sehr, sehr lieb gewonnen hat, an andere Personen übertragen muss. Sehr schön für mich war an der Stelle, dass ich dann das Feedback von meinem Team bekommen habe, dass ich eigentlich genau durch diese Abgabe von Kontrolle zur besseren Führungskraft geworden bin, weil sie einfach gemerkt haben, dass ich Vertrauen in sie und ihre Fähigkeiten lege. Ja, und zuletzt ist nichts davon möglich, ohne einen Partner, der seine Verantwortung als Vater ernst nimmt und in Stressphasen auch mehr als seinen Teil trägt und der, wie wir gerade gehört haben, zum Beispiel jetzt parallel sich um meine Tochter kümmert, dass ich hier im Podcast sein kann.
Inwiefern beeinflusst deine eigene Situation als Mutter in Teilzeit deinen Führungsstil und auch den Umgang mit deinen Mitarbeitenden?
Ja, trotz dieser wirklich sehr guten Rahmenbedingungen, die ich in der CITES, aber auch privat habe, ist Führen in Teilzeit mit Kind ein echter Kraftakt. Ich sage es mal so, die KollegInnen sehen, sie fängt ja erst um 8:30 Uhr morgens an und um 15 Uhr ist sie schon wieder weg.
Aber was davor und danach passiert, das sieht ja niemand.
Ganz genau. Ich sehe dann, ich stehe um 6 Uhr morgens auf, Mittagspause ist vermutlich mal wieder ausgefallen. Wenn es nicht eine Mittagspause mit Raketentriebwerken war. Um 21 Uhr bin ich dann endlich mal fertig. Dann sinke ich aufs Sofa und stelle fest, verdammt, die Wäsche habe ich noch nicht aufgehängt. Ja, man ist da wirklich sehr gezwungen, Prioritäten zu setzen, sich sehr gut zu überlegen, für was man eigentlich seine knappe Zeit und Energie einsetzt. Sehr wichtig ist mir als Führungskraft auch, dass ich, wenn ich selbst die Vorteile von Teilzeit, von Flexibilität genieße, auch die gleichen Maßstäbe an meine Mitarbeitenden anlege. Es ist für mich selbstverständlich, dass auch meine Mitarbeitenden von Flexibilität, Homeoffice, Gleitzeit profitieren können. Ich habe Verständnis dafür, dass es schwierig sein kann, Privates und Berufliches unter einen Hut zu bringen. Es ist einfach so, wenn ein Kind mal krank ist, dann kann eine Deadline mal nicht gehalten werden. Ebenso, wenn Feierabend ist, Wochenende ist, wenn jemand im Urlaub ist, dann ist bitte auch die IT aus. Wir machen zwar wichtige Dinge, aber wir sind auch nicht die Notaufnahme im Krankenhaus, die rund um die Uhr erreichbar sein muss. Und um jetzt vielleicht auch nochmal Perspektive auf unsere Hörerinnen zu wenden, die sich ja hoffentlich in großen Scharen bei der CITES bewerben werden.
Ja.
Ich habe auch in vielen Bewerbungsgesprächen, die ich in letzter Zeit geführt habe, gemerkt, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer wichtiger wird. Und zwar nicht nur für junge Mütter, sondern auch für junge Väter.
Ja.
Denn auch diese werden in manchen Bereichen der freien Wirtschaft dumm angeschaut und aufs Abstellgleis geschoben, wenn sie einfach nur ihrer Verantwortung als Eltern nachkommen möchten. Und euch sage ich, es geht auch anders. Die CITES ist ein gutes Gegenbeispiel. Schaut euch wirklich mal den öffentlichen Dienst an, wenn ihr eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben möchtet.
Ja, definitiv. Vielen Dank für deinen besonders differenzierten Einblick und den Blick darauf, welche Komponenten daran alles beteiligt sind, um es dann so real werden zu lassen und dass es eben auch wirklich geht. Was würdest du Menschen sagen, die an gesellschaftlich relevanter Technologie arbeiten möchten, aber eine Behörde bisher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten?
Ich sage euch, schaut doch mal etwas genauer hin. Behörde ist inzwischen kein Ort mehr, an dem man auf der Schreibmaschine Formulare mit dreifachem Durchschlag ausfüllt, sondern Behörde ist ein Ort, an dem man an spannenden, gesellschaftlich relevanten Themen und mit moderner Technologie arbeiten kann. Und das auch noch ohne den Druck, ständig etwas verkaufen zu müssen. Zudem, ich hatte es in der vorherigen Frage dargestellt, die Rahmenbedingungen sind wirklich nicht schlecht. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist überdurchschnittlich. Der Arbeitsplatz ist sicher.
Ja.
Heutzutage vielleicht auch nicht mehr so unwichtig.
Ganz genau.
Und auch das Gehalt ist nicht so schlecht, wie viele denken. Und übrigens absolut transparent. Auch Karriere ist gut möglich. Natürlich braucht es dafür die übliche Mischung aus Glück, günstiger Gelegenheit, Leistung und etwas Frechheit. Aber das ist nicht nur in einer Behörde so, das ist auch in der freien Wirtschaft so. Wer den Wert seiner Arbeit nur am Gehaltszettel und am dicken Dienstwagen festmacht, wird in einer Behörde nicht glücklich werden. Aber wer mit coolen, fachkompetenten KollegInnen zusammenarbeiten möchte, und zwar an sinnvollen, gesellschaftlich relevanten Themen, wer langfristig denkt, wer ein familienfreundliches Umfeld schätzt, der ist definitiv bei einer Behörde richtig.
Franziska, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich fand deine Antworten oder unser Gespräch sehr inspirierend, sehr motivierend und total bereichernd, diesen Einblick zu bekommen. Zum einen eben in eine Sicherheitsbehörde und besonders auch, wie du deine Rolle da drin lebst und vertrittst und mit welchem Beispiel die CITES, mit welchem guten Beispiel die CITES dort vorangeht. Ich danke dir sehr.
Vielen Dank, Konstanze.
Liebe HörerInnen, ich durfte schon weitere Interviews mit MitarbeiterInnen von der CITES führen. Die packe ich euch in die Shownotes, um für euch nochmal auch den umfassenden Einblick und Überblick zu gewährleisten. Ich freue mich, wenn ihr auch da mal reinklickt und auch weitere Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.